Ich bin die Andi vom Revolutionären Aufbau Schweiz. Ich bin im Namen meiner Organisation nach Rojava gefahren, zweimal. Also ich war dreimal in der Region, einmal in Suruç, als die Schlacht um Kobane voll am Laufen war und es nicht möglich war, nach Kobane rüberzugehen in dem Moment, sondern wir haben uns dann entschlossen gehabt, teilzunehmen an der Grenzbeobachtung, die damals gelaufen ist. Und dann war Nevros der Moment, wo man rübergehen konnte. Und dann wieder im November war ich dann im Tabor. Ich war im militärischen Bereich. Ich möchte euch aber, bevor ich beginne, euch einfach mal zu erzählen. Ich habe gedacht, das Beste ist, ich zeige euch die Bilder, ich lasse euch teilnehmen an dem, was wir gesehen haben, was wir gehört haben und haben ein Video aus dem Tabor und wir haben aber auch eben Aufnahmen von internationalistischen Kämpfern, die wir dann zusammen hören können, wenn wir das wollen. Ich möchte euch aber kurz sagen, und das ist mir noch wichtig, was ihr nicht erwarten dürft jetzt. Also wir sind keine Experten der kurdischen Bewegung, wir sind keine Experten von PKK oder der Entwicklung der Öcalan-Theorie, das sind wir nicht und wir sind auch keine Drittwelt-Soli-Leute, wir sind auch nicht kein Soli-Komitee, wir sind eigentlich das alles genau nicht, sondern wir sind, wenn man das mal negativ sagen darf, wir sind eurozentristisch orientiert und versuchen den revolutionären Prozess hier zu entwickeln, ihm eine Kontinuität zu geben, weil wir denken, dass es in Europa, in der Metropole sehr wohl eine revolutionäre Spur gibt. Und wenn wir uns zurzeit in der Defensive befinden, als revolutionäre Linke in Europa ganz generell, dann ist es wichtig, dass man vielleicht im Sinne, was du gesagt hast mit Marx, mal dahin geht, wo sich was bewegt, wo sich einiges tut, um mal zu gucken, gibt es da Sachen, die man lernen kann. Und ohne dass wir sagen, wir waren nicht auf der Suche nach dem Paradies, wollten wir nicht, wir waren nicht auf der Suche nach, ist das jetzt Anarchie, ist das Kommunismus, ist das was weiß ich, sondern wir wollten einfach hingehen, in die Erfahrung eintauchen und versuchen, über dieses Eintauchen in die Dynamik, die da läuft, besser zu verstehen, was da passiert und warum das eigentlich aus unserer Sicht heraus ein historisches Moment ist, was da passiert. Und zusätzlich natürlich vor allem auch interessiert uns, warum gibt es so viele internationalistische Kräfte aus Europa, aber nicht nur, sondern eigentlich fast aus allen Kontinenten, aus den anarchistischen, sozialistischen, kommunistischen, antiimperialistischen, Antifa-Positionen, Bewegungen heraus, die dahingehen und sich dieser Revolution anschließen. Die Aufforderung, dahin zu kommen und zu sehen, das ist eine Revolution, die ist nicht nur eine kurdische Sache, es ist nicht nur eine Frage, wie überwinden wir die Grenzen, die die nationale Befreiung der Kampf erreicht hat, wie wird das überwunden für Kurdistan, für den kurdischen Befreiungskampf, sondern sie sagen, kommt her, das ist eine internationale Revolution, es soll jeder herkommen und versuchen zu verstehen und das mitzunehmen zu sich nach Hause für seinen Kampf, was er davon gebrauchen kann. Wir zeigen euch alles und wir lassen euch teilnehmen. Und dieser Aufforderung sind wir nachgekommen und es ist tatsächlich keine faule Propaganda, sondern das ist so, das läuft da so. Und das macht das Ganze natürlich extrem attraktiv, keine Frage. Und ich habe noch vieles nicht gelernt, ich werde auch wieder hingehen, ich gebe zu, mich hat ein bisschen das Fieber gepackt, aber ich versuche, diesen Transport nach hier zu machen. Wir gehen davon aus, wie ich schon gesagt habe, dass die Krise in Europa einen massiven Tiefpunkt erreicht hat, was nicht nur negativ ist aus unserer Sicht, sondern wir denken, dass jede Krise in der kapitalistischen Gesellschaft ein Vakuum auftut, ein Vakuum, das man besetzen muss. Und wenn nicht wir das besetzen, dann tun es die Rechten. Und wenn wir ganz ehrlich sind mit uns selber, dann merken wir, dass unsere Antworten, was wir in dieses Vakuum als revolutionäre Antwort, als revolutionärer Prozess nach vorne gerichtet, um aus dieser Defensive rauszukommen, dass wir uns schwer tun damit. Und wir schauen aber zu, wie die Rechte sich da offensichtlich diese Schwierigkeiten im Moment nicht hat. Es entwickelt sich von der rechten Seite sehr viel und das ist unangenehm. Das müssen wir ändern. Und das ist so unsere Auffassung und mit diesem Blickwinkel sind wir dahin gegangen und mit diesem Blickwinkel wollen wir auch das, was wir da gesehen haben, euch vermitteln und so. Also was ich euch auch nicht sagen kann, ist, wie sich die zivile Gesellschaft da aufbaut. Ich gebe zu, ich habe mich etwas eindimensional umgeschaut. Ich war praktisch nur im militärischen Bereich aktiv. Also ich kenne, wenn ihr jetzt sagt, wie funktioniert ein Hospital oder eine Schule oder so, dann muss ich sagen, tut mir leid. Ich kann euch sagen, wie der internationalistische, militärisch-politische Kampf stattfindet, was die Strategien sind, wie sich revolutionäre Momente und militärischer Kampf, wie sich das verbinden lässt, da habe ich jetzt einiges gesehen und hat mich auch vieles sehr überzeugt und da kann ich euch mehr dazu sagen. Beim anderen würde ich jetzt ein bisschen mogeln, wenn ich das so tun würde, wie wenn dem so wäre. Das möchte ich auch nicht. Wir haben dann gedacht, was machen wir? Es gehen viele Leute hin, die kämpfen, wie du gesagt hast, die auch bereit sind im Kampf gegen Daesh und für den Aufbau einer alternativen Gesellschaft ihr Leben zu lassen. Es sind viele auch aus Europa und wir hatten uns dann zum Ziel gesetzt, Interviews zu führen. Wir wollen eigentlich sie zu Wort kommen lassen, von ihren authentischen Erfahrungen so viel wie möglich zu vermitteln. Und mittlerweile haben wir 26 Interviews gemacht. Der größte Teil ist war im Tabu oder in den verschiedenen Tabus. Oder jetzt entwickelt sich das immer mehr. Und das ist noch etwas Interessantes, weil die Übersetzung von dem, was wir da sehen und lernen, das zu übersetzen hier für unsere Kampfbedingungen ist nicht so einfach. Weil es geht ja nicht darum, dass wir sagen, ja gut, mit einer Kalaschnikow, das geht vielleicht noch nicht. Sondern es geht ja darum, von den politischen Vorstellungen, von den strategischen Überlegungen, von der Methode, wie man etwas entwickelt, zu lernen, um diesen Transport, diese Brücke in unsere Situation zu machen. Und das ist schwierig. Das haben wir gemerkt, das haben wir in vielen, vielen Diskussionen auch mit Genossen, sind vor allem Genossen, die zurückgekommen sind, haben wir gemerkt, es beginnt ein Diskussionsprozess, weil das muss kollektiv erarbeitet werden, das muss hier erarbeitet werden. Und eigentlich haben die Interviews, die damals angefangen haben in Kobane und dann im Tabu fortgesetzt worden sind, haben wir dann von Veranstaltung zu Veranstaltung gemerkt, dass es eigentlich ein Prozess ist. Und der bewaffnete Prozess, der da stattfindet, widerspiegelt sich ein bisschen in dieser Buchherausgabe. Und wir müssen mal gucken, dass dann einfach mal das Buch rauskommt und fertig. Weil es ist ein permanenter Prozess, ein Lernprozess. Das ist an sich etwas sehr Spannendes. Und mit allen, mit denen man zu tun hat, die da waren, beginnen diese Diskussionen, die eigentlich das Spannendste am Ganzen sind. Wir müssen einfach gucken, dass wir das dann mal so umsetzen können, dass wir in unseren revolutionären Projekten sich das auch dann wirklich so niederschlagen kann. Okay, jetzt habe ich mal dazu ein bisschen eine Einleitung gemacht, damit ich keine falschen Erwartungen wecke. Und ich wäre froh dann, wenn ihr zum Schluss auch Fragen stellt oder wenn ihr was nicht versteht, dass ihr euch dazwischen meldet. Und ich würde, weil die Stärke, was da passiert, sich darauf fußt, dass es auf der einen Seite ist es die Barbarei, das ist die Daesh, das ist der ganze Krieg, wie er geführt wird, mit der Komplizität von Europa. Also zum Beispiel hat in der Schweiz der Bundesrat, das sind da die Obersten, in der Machterzentrale haben vor 2 Tagen gesagt, dass die schweizerische Rüstungsindustrie nach Saudi-Arabien mehr Waffen und Munition liefern darf. Und man weiß, Saudi-Arabien, Türkei, der Krieg die Daesh führt und Syrien, das ist eine direkte Sache. Also wir finden diese Kriegsumsetzung in überall da, wo wir sind. Und weil dem so ist, ist es auch wichtig, dass wir uns darauf vorbereiten, mehr zu machen als jetzt nur diese Veranstaltung. Diese Barbarei, die davon ausgeht, von Daesh in diesem Krieg, ist eben mehr als nur Krieg. Und auf der anderen Seite haben wir eine ganz starke Bewegung, ein ganz starker Widerstand, der von der Bevölkerung und von ihren Organisationen her kommt. Und wenn man, deswegen möchte ich euch ein paar Bilder von Kobani zeigen, dass man ja weiß, dass es total zerschlagen worden ist, aber mit welcher Rapidität und mit welcher Kraft das wieder aufgebaut wurde und wird, ist sehr eindrücklich. Und das zeigt eigentlich diese zwei Polarisierungen oder die zwei Pole. Das eine ist die ganz starke Destruktion und das andere ist die Kraft, die in der Konstruktion liegt. Und diese zwei Seiten der gleichen Medaille, kann man sagen, das hat was sehr, sehr Eindrückliches. Und das hat wirklich mit Vorstellungen zu tun, dass man eine veränderte Gesellschaft will und dass man die sich erkämpft. Das ist sehr wichtig. Und deswegen zeige ich euch ein paar Bilder von Kobani, wenn ihr wollt. Ja, das ist der Weg rüber. Man kommt nicht, also meistens nicht legal nach Rojava. Von der Türkei her wird es immer mehr dicht gemacht. Im Moment geht gar nichts. Auch vom Nordirak her ist es schwierig geworden. Aber die Türkei, die hat Schießbefehl, sie haben die Linie mit Minen versehen, also ganz viele Minen und der Übergang da, der ist tatsächlich sehr, sehr gefährlich. Und vor allem jetzt, wo sie auch den Krieg in Baku führen, ist es wirklich nicht anzuraten, versuchen da rüberzukommen. Wir haben dann, das war noch im Nevros, also vor einem Jahr, und da sind wir über die grüne Grenze von der Türkei her noch gekommen und es ist wunderschön, es ist gut gegangen und die Landschaft war mega schön, war toll, so das gefühlsmäßig, okay. Und da ist die Grenze, das ist in Kobani selber, da sieht man die Grenze, da drüben ist die Türkei, die Fahne, könnt ihr vielleicht oben links erkennen und da ist die Guerilla, es ist auch man erlebt vieles subjektiv auch, wo stark ist, oder? Also die sind wie unsere Seite, die Guerilla-Seite, die ganz nah auch da an der Grenze ist und bestimmt, oder? Die Gefahr des Übergangs ist, dass das türkische Militär natürlich jene rüberlässt, die zum einen also Kobani-Bewohnerinnen sind, aber sie lassen natürlich auch Daesh rüber und es hat auch Anschläge gegeben, weil Daesh natürlich diese Niederlage, Kobani verloren zu haben, diese Schlacht verloren zu haben, die eine symbolische Kraft hatte, dieser Kampf um Kobani, sehr gefährlich ist, weil man weiß, dass sie über die türkische Grenze reinkommen und wenn ihr euch daran erinnert, im letzten Juli, am 25. Juli, ist die Daesh rüber, nach Kobane und die haben da ein Massaker gemacht. Da gab es über 300 Menschen, die gestorben sind, ganz viele Zivilistinnen, weil die Guerilla war, also die YPG waren nach der Befreiung, haben sie das den zivilen militärischen Kräften überlassen und sind weitergegangen, um den Kampf gegen Daesh weiterzuführen. Und das haben sie genutzt und sind mit gefälschten Uniformen rein und haben die Leute damit getäuscht und ein Massaker angerichtet, eben über 300. Und gleichzeitig, parallel dazu, lief ja in Surutsch dann der Anschlag, wo auch sehr viele junge Menschen, die eigentlich nach Kobane wollten, um Kinderspielplätze zu bauen, bei diesem Anschlag, Selbstmordanschlag, getötet worden sind. Also es ist ein Kriegsgebiet und es ist nicht ohne. Okay. Das ist so ein klassisches Haus, das kennt ihr wahrscheinlich, das ist so typisch. Das Positive an diesem Haus ist, dass es, wenn es so zusammenbricht, dass alle Minen oder Sprengfallen, die Daesh hinterlässt, in die Luft gehen und man kann eigentlich dieses Haus abbauen, ohne die Gefahr zu laufen, in die Luft gesprengt zu werden. Daesh hat in ganz Kobane, als sie sich zurückgezogen haben oder als sie getötet worden sind, haben sie mit Sprengfallen versehen. Sprengfallen und Minen, das ist die größte Gefahr eigentlich in diesem Krieg, weil sie vor allem damit arbeiten, dass sie alles verminen. Also sei es Kinderspielzeuge oder dass sie eine schöne Waffe irgendwo hinlegen, wenn sie gehen, und dann nimmt man die und dann ist unten eine Sprengfalle und dann macht es Tack und dann ist man tot. Wasserhahnen, Kühlschränke, was immer. Und es gibt auch Regeln, wenn man bei JPG beginnt zu kämpfen, wird man geschult, lange geschult, und da gibt es da Regeln, was macht man, wenn man ein Dorf einnimmt und wie verhält man sich. Und da gibt es eine ganz große Regel: niemand geht in die Häuser rein. Es gibt Saboteurinnen, das sind vor allem auch sehr gute Frauen, die das machen, die sich dazu ausbilden lassen, die gehen und versuchen dann, diese Sprengfallen auffindig zu machen und sie auch zu entschärfen. Natürlich wird ihnen von niemandem irgendein Hund oder ein Detektor zur Verfügung gestellt, und es gibt extrem viele, die dabei fallen, weil sie eben in diese Fallen reingetappt sind. Und hier braucht man nicht mehr so groß diese Angst zu haben, weil das Positive ist, es ist alles schon in die Luft gesprengt, wenn das zusammenbricht. Okay. Und das ist diese Tücher, die dienen dazu, dass die Scharfschützinnen, und wieder kann ich sagen, die Frauen sind sehr gute Scharfschützinnen, dass sie schießen können, ohne dass sie von Daesh gesehen werden. Und mir hat gerade gestern noch jemand erzählt, der da auch gekämpft hat, dass sie zum Teil die Daesh sehr gute Waffen haben, und zum Teil eben auch aus der Schweiz, mit sehr guten Zielvorrichtungen und Wärmegeräte, also wo man auch über die Wärme entdeckt, wo jemand ist. Und dass es darum wichtig war, dass man nicht so ausgestellt ist, und diese Tücher, die dienen auch dazu, mit ganz einfachen Mitteln halt das zu machen, was möglich ist. Okay. Das ist ein klassisches Bild, also ihr seht da der Sprengsatz, der nicht hochgegangen ist, und Kinder. Das war eigentlich das größte Problem für JPG und JPG, als Kobane befreit worden ist, dass sie die Leute reinlassen konnten, weil es eben noch viel zu viel von dem Zeugs da rumliegen hat. Da sind wir dann in eine Schule gegangen, und da lernen sie, das war kalt, weil es ist natürlich alles kaputt, und da war Azadi, und Azadi heißt Freiheit. So, das war noch schön, wir kommen da rein, ganz spontan, stören beim Unterricht, und was machen sie? Sie lernen das Wort Freiheit. Es ist also kein Kitschroman, das war so, echt. Okay. Das ist eine Schule, die wieder aufgebaut worden ist, zum zweiten Mal. Bei diesem Anschlag, bei diesem Massaker, das Daesh im Juli angerichtet hat, haben sie die Spitäler besetzt und die Schulen. Die sind zum Teil auch so auf Hügel, weil in Kobane gibt es viele Hügel. Und das ist natürlich vom strategischen Standpunkt her gesehen wichtig, von oben den Feind zu bekämpfen und nicht von unten. Und dann haben sie gleichzeitig die Schulen und die Spitäler zerstört dann, bevor sie weggegangen sind. Und dann mussten die Spitäler und die Schulen wieder aufgebaut werden, und das ist jetzt die fünfte Schule, also in einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Vom Juli bis November, DAF. Und sie haben eigentlich wie ein Embargo, also es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, bestellen wir jetzt Zement oder bestellen wir das, weil man kann nirgends bestellen, man muss sich das irgendwie beschaffen. So, ja, okay. Und das ist da eine Demo, die machen da halt ihre Demos, alle zusammen, okay. Das, der reinigt die Straßen, weil die sind sehr staubig. Es wird dann alles nass, aber das ist egal. Das ist etwas Klassisches in den Spitälern und den Schulen, fast nichts an. Weil eben das die größte Gefahr ist. Das ist auch jetzt so ein zusammengebrochenes Haus, und das wird alles jetzt wieder verwendet. Und da diese Eisenstangen, die ihr seht, die werden dann, kannst du weiter? Da mit einem Lastwagen hingebracht, und die Leute da, wie ihr seht, die ziehen die raus, um dann nächstes das gereinigt wiederverwenden zu können. Also der Wiederaufbau ist auch Wiederverwenden des Materials, das der Zerstörung. Okay. ja, das ist klassisch, das wird wieder aufgebaut. Ich war ja eben im März und dann im November und ich habe es praktisch nicht mehr, gewisse Quartiere fast nicht mehr erkannt, weil es so umgebaut und wiederhergestellt worden ist. Okay. Das ist etwas ganz Wichtiges in ganz Rojava, dass die Gefallenen, die trifft man überall, die spielen eine ganz, ganz wichtige Rolle, die werden geehrt. Und zwar als diejenigen, die eigentlich ein Symbol sind für Widerstand, für den Kampf, für die Befreiung, aber auch gegen die Barbarei. Und das Grüne, das sind die Jebege, die Gelben, und dann die Grünen, die Jebege, und die Blauen, das sind die Bullen, weil es gibt da auch Bullen, also von den Kurden, von der kurdischen Aschais. Okay, und das ist eine Beerdigung, es ist beeindruckend, die Beerdigung. Sie bewacht das, sie macht das so und hinten hat sie so ihre Kalaschnikow. Da gehen dann die ganzen Geschäfte gehen zu und möglichst alle gehen mit. Die in Kobane ist der Friedhof, der Märtyrer, etwas außerhalb und die nicht gehen können, fahren mit dem Auto und dann ist es wie eine, zuerst eine Menschendemo und nachher ist es eine Autodemo. Halt da alle hingehen, so möglichst. Eindrücklich. Das ist das Leben, das wieder nach Kobane zurückgekommen ist. Ja. Feuerwehr, und das ist ein Rehabilitationszentrum, sie ist Physiotherapeutin und die versuchen, also für die Kriegsverletzungen, haben sie jetzt neu, seit ein paar Monaten, ein Rehabilitationszentrum aufgebaut, mit nichts, weil sie können ja nicht bestellen. Also basteln sie die ganzen Sachen zusammen und sind mega kreativ. Da ist es dann voller Kämpfer und Kämpferinnen, das ist lustig da zu sein, alle wollen sich fotografieren zu lassen und so. Und es gibt viele natürlich Verstümmelungen So, da seht ihr, der dreht. So, das ist eine Übung, oder? Das ist was ganz Einfaches, ganz so, okay. Und er hat sich auch fotografieren lassen. Sieht hübsch aus. Na, next. Ja, die auch. Überall, wo man hinkommt. Und das ist an sich etwas Lustiges, weil ich kann kein Kurdisch und ich kann auch kein Türkisch. Aber mit dem Fotoapparat kann man, mit den Bildern, kann man schnell eine Kommunikation herstellen, die gut ist. So, oder? Und dann findet man irgendjemand, weil es gibt viele Sekunde und Sekundas aus Europa, und dann irgendjemand spricht dann Deutsch. Sehr viel wird Deutsch geredet, weil man merkt, dass die türkische Migration nach Deutschland und auch die kurdische, die Leute aus Deutschland nach Rojava treibt, um da aktiv mit zu unterstützen, und deswegen ist es praktisch, weil man sehr oft Deutsch reden kann oder Französisch oder Englisch. Also der Internationalismus, den trifft man eigentlich überall an. Okay, und jetzt das nächste. Jetzt gehen wir ins Tabu. Eben, wie gesagt, ich war dann da und habe mir das angeguckt, was da war, und jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Tabu. Das Tabu ist eigentlich, ich habe eigentlich ein Video, die erzählt genau, was ein Tabu ist. Das kommt vom Tabu, und vielleicht wollen wir das sehen, oder ich zeige euch zuerst die Bilder und danach lassen wir sie reden. Ist gut, was wollt ihr? Machen wir das. Ah, gut. Das ist das Tabu von der Melekapé. Das ist der Name, Serkan, das ist der erste Melekapé-Gefallene im Kampf um Rojava, und danach wurde es also genannt, ihr Tabu. Dieses Tabu, das ist da lebt das Melekapé, das ist ein Camp, das ist das von ihnen, aber auch vom Internationalen Freiheitsbataillon, das ist da auch untergebracht. Die sind da zusammen, und je nachdem, wer an der Front ist, wer an einer Operation beteiligt ist oder nicht, ist dieses Tabu besetzt das kann dann sein, dass es nicht nur Melekapé, das ist eine marxistisch-leninistische Partei, aber es hat auch sehr viele Antifa, Anarchisten, Antiimperialisten, so, das gehört eigentlich dazu, dass der im Kampf die Frage der ideologischen Orientierung nicht im Zentrum steht. Im Zentrum steht der Kampf gegen die Barbarei und für, das habe ich jetzt als Kommunistin, für die sozialistischen Elemente einer neuen Gesellschaft. Und das muss im Zentrum stehen. Und wenn man mit den Leuten diskutiert oder mit den Kommandanten, ich habe natürlich auch mit all diesen Kommandanten diskutiert, dann wird das ganz klar ins Zentrum gestellt. Und wenn man, dass es darum geht, die Einheit und nicht die Unterschiedlichkeit, nicht der Widerspruch steht im Zentrum, ohne aber, dass man den Widerspruch leugnet. Natürlich besteht zwischen einer anarchistischen Vorstellung und einer kommunistischen ein völlig, das sind völlig verschiedene Paar Schuhe, kann man sagen, aber was eint, ist im Kampf und die Einheit, die man da lernt, dass es im Zentrum stehen muss, ist etwas, das ist beeindruckend. Und diese Situation des Lernens miteinander, die Unterschiedlichkeit, die Widersprüchlichkeit nach hinten zu stellen und das gemeinsam in den Vordergrund zu bringen, weil es notwendig ist, um dieses Ziel gemeinsam zu erreichen, ist etwas, wo ich denke, können wir auch hier, ich weiß nicht, wie ihr das so habt, aber wenn ich so Europa anschaue, dann sind die Differenzen meistens, umso größer die Krise der revolutionären Linke ist oder der Linke, umso mehr ist die Differenz im Zentrum und weniger das Gemeinsame. Und sobald der Kampf konkret wird und man sich organisieren muss, auch bewaffnet organisieren muss, steht das Gemeinsame im Zentrum. Und eigentlich ist das etwas, von dem wir lernen können. Im Moment, wo wir den Kampf aufnehmen, mit welchem Instrument, Kampfinstrument auch immer, muss das Vereinende im Zentrum stehen und nicht das, was uns trennt. Jeder hat dann seine Projekte, wie er was macht, aber gegen den Feind gemeinsam. Das ist eine Lehre, die man da sieht, und ich kann euch sagen, dass das auch, und ich sage jetzt auch, weil für bei uns in der Schweiz mit den türkischen revolutionären Organisationen haben wir die Erfahrung gemacht über Jahrzehnte, dass eigentlich immer das Trennende im Zentrum stand, die sich bekämpfen, aufspalten und nochmal spalten und nochmal spalten. Und die Begegnungen mit den gleichen, mit den Genossinnen aus den gleichen Parteien, die wir in der Schweiz zum Beispiel kennen, zum Teil haben sie auch aufeinander mal geschossen und so, hat da einen ganz anderen Charakter angenommen. Und wenn ihr nachher hören wollt, einer der jungen Genossen von TKPML, Tico, wie der spricht, dann realisiert man, dass dieser Kampf eine Bewegung in Gang setzt, einen Prozess in Gang setzt, der einem auch verändert. Und das im positiven Sinne. Und das ist etwas weiteres, das einem natürlich beeindruckt, oder dass man lernt, dass man in der Lage ist, eben im Kampf zu lernen. Es ist ein sehr eindrücklicher Beitrag von ihm. Ich war dann, nur noch schnell zu sagen, ich war in allen Tabus, die es gibt. Also ich war bei den Böck, bei der Tico, bei MLKP und beim Freiheitsbataillon und habe überall diskutiert und überall reingeschaut und habe gemerkt, dass es ganz viele Elemente gibt, die bei allen gemeinsam sind, die sie verbindet, dass es die ähnliche Funktionieren, eine ähnliche Methode, wie sie sich konstruieren, wie sie sich aufbauen, was sie entwickeln und wie sie den Kampf führen. Das hat mir gezeigt, dass es ein bisschen auch eine positive Bestätigung war von dem Eindruck, den man beim einen gewonnen hat, weil man gemerkt hat, aha, die sagen etwas sehr Ähnliches, die handeln sehr ähnlich. Okay. Ja, das ist einfach ein schönes Bild. Muss man auch sehen oder so, fallen die Wehen. Das ist das Emblem von der MLKP und ihrem Tabura. Das ist für mich ein bisschen so, was ich gelernt habe in diesem, also im militärischen Camp. Für mich symbolisch, das habe ich hingestellt, das steht nicht so da. Das habe ich vor der Session gemacht. Das ist klar, also es ist der Trainingsplatz, das wird trainiert, um 5 Uhr steht man auf, um 4:15 wird da trainiert, das machen nicht alle mit, muss man auch sagen, das ist nicht ganz so diszipliniert und so, eben, wir sind da gar nicht im Paradies. Der Boden ist dann, also es ist noch dunkel, der Boden ist uneben, die Verletzungsgefahr ist relativ hoch und so, und bis man dann zum Tee kommt, ist dann die Sonne aufgegangen und so. Gut. Und das Training, das gehört dazu, weil die Leute gehen an die Front und die sind beteiligt an den Operationen. Und ich habe dann zu einer Genossin, die habe ich an der Front getroffen, die habe ich da kennengelernt, eine Junge, die hat Studentin, die war im Gymnasium, hat sich politisiert in Istanbul, hat dann die MLKP getroffen, hat da mit ihnen in den Straßen gekämpft, weil die kämpfen ja auch in der Türkei, und hat dann gesagt, ich will bewaffnet kämpfen, ich will zum bewaffneten Kampf. Wurde dann, also irgendwann hat sie ihren Kopf durchgesetzt und ist dann im Tabor gelandet. Und ich habe sie an der Front getroffen, habe ein Interview mit ihr gemacht, und dann kam sie nach der Operation, kam sie zurück, weil das gibt dann viel Erholungszeit, das ist ganz wichtig. Und so habe ich gesagt, wieso nimmst du eigentlich am Morgen nicht am Sport teil? Und sagt, ja, weißt du, ich so früh aufstehen und so. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, wenn ich in einer Operation bin und da kommen die Kugeln zu fliegen von Daesh, dann bin ich ganz schnell, oder? Dann bin ich so schnell, das werde ich da nie lernen, wie schnell ich sein kann. Einfach zack, oder so. Also das ist sehr so, ja gut, okay. Kritik, Selbstkritik, das sollte anders sein. Und also da ist es, das gehört dazu, also klar, die Kalaschnikow, das hat jeder, alle haben die Kalaschnikow, das gehört zum Leben in Rojava, nicht nur bei die an die Front gehen, sondern zum Beispiel in den Städten sind es die Frauen, in Serekanie, das ist eine Stadt da in der Nähe, da wird in der Nacht werden Patrouillen gelaufen, da werden die Quartiere werden verteidigt, militärisch verteidigt, falls es Angriffe gibt, und es gibt Angriffe, es hat in Kamischlo jetzt ja auch Kriegsaktionen gegeben, und in Serekanie, in diesen Räten, waren die Hausfrauen, die gesagt haben, wir übernehmen die bewaffnete Verteidigung unserer Quartiere, wir organisieren uns, und das ist tatsächlich so, wenn man zu einer gewissen Zeit durchgeht, da sind noch die Kinder mit dabei, und wenn man später wiederkommt, dann sind die Kinder nicht mehr da, weil die nämlich schlafen, und die Frauen sind da, die haben diesen Selbstschutz ihrer Quartiere selber übernommen, und ja, das ist dann nicht die jungen Fitten und so weiter, sondern es sind alle Frauen, alle Hausfrauen beteiligen sich, die in dieser Gruppe sich zusammengeschlossen haben. Ja, das ist das eine. Das andere seht ihr daneben, das ist der Patronen, das ist ein Gilet. So, das hat man immer dann an. Das, da bei der Kalasch seht ihr das für die Munition. Und dann ist ganz wichtig, sind die Gefallenen, das ist Ivana Hoffmann. Ivana Hoffmann ist euch ja sicher alle ein Begriff, das war ihr Tabor, sie hat da gelebt, sie hat da gekämpft, und sie ist, wie alle anderen, die gefallen sind im Kampf, aus diesem Tabor ist sie natürlich überall, und deswegen habe ich, weil die Gefallenen so wichtig sind, gehört sie dazu. Dann als Kommunistin habe ich ein Lenin-Buch hingestellt, weil das gibt es da natürlich. Und zum Schreiben, der Computer, zu arbeiten. Die Tabus haben kein Internet, man darf kein Handy haben, und es gibt kein, also man kann nicht surfen gehen oder sowas, das gibt es nicht, das ist militärisch, aus dem militärischen Standpunkt her nicht erlaubt. Es kommt aber immer jemand, der ein- oder zweimal, oder jeden zweiten Tag, und bringt auf einem Stick die ganzen Nachrichten mit, und dann setzen sich alle an den Computer und lesen die Nachrichten. Es gibt ein Fernsehen, und da werden selbstverständlich die neuesten Informationen durchgegeben. Abgesehen davon sind sie natürlich top informiert, was im politisch-militärischen passiert. Und das symbolisiert ein bisschen. Diese Blume habe ich geschenkt gekriegt, und es ist ein bisschen kitschig, ich gebe es zu. Aber diese Waffe ist ja für etwas, oder so, habe ich gedacht, stecke ich die da rein. Okay. Das ist die Bewachung. Ein Tabor muss bewacht werden. Es ist eine militärische Anlage, und es ist genau aufgebaut, wie diese Wache läuft. Wenn man sich nähert, ohne dass man eine Bewilligung hat, dann wird geschossen. So. Man fühlt sich sehr wohl. Ja, das ist gut. Ich muss ein bisschen schneller machen, denkst du. Ja, ist gut. Nein, hast recht.
Okay. Wollte ich nicht sagen, aber
hast du es gedacht?
Ein bisschen.
Also da ist, da seht ihr, das ist das Bataillon, das Freiheitsbataillon. Die verschiedenen Organisationen, militärischen Organisationen haben ihren eigenen Aufnäher, und der ist dann auf dem Patronengilet, okay? Ja, da seht ihr, das sind zwei deutsche Genossen, die im Tabor waren, und ja, antifaschistische Aktion. Okay. Da habe ich gedacht, ich hinterlasse eine Spur, wenn alle anderen dann gibt es keinen Staatsschutz, wir sind ja schließlich in einer befreiten Zone, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Okay. Das ist die MLKP-KGÖ, das ist ihre Jugendorganisation, eben, habe ich die auch, also warum wir nicht. Okay. Das ist so ein typisches Bild, das ist im Frauenraum. In den verschiedenen Tabus sind sich die Frauenteams am Aufbauen, auch im LKP-Tabu, und da gibt es den Frauenraum, da gibt es spezielle nur für die Frauen, und da wird schon sehr daran gearbeitet, dass eben auch militärisch gesehen die Frauen sich zusammenschließen, und das passiert eigentlich in all diesen Tabus, jetzt bei der Tekepemeltiko oder bei dem Böck und so weiter. Das ist da. Man schläft in der Uniform und die Waffe ist daneben und das Schiele mit der Munition auch. Es ist Krieg. Okay. Ja, da seht ihr, das ist das auf dem Schiele, das ist MLKP. Okay. Das ist wieder Freiheitsbataillon. Okay. Ein schönes Bild. Das ist ein Gefallener, der am 23. Dezember gefallen ist, auch von Ihnen. Okay. Da wird er geehrt. Das ist eine Feuerstelle, weil es ist natürlich sehr ein einfaches Leben. Der Generator funktioniert meistens nicht. Der wird gegen Abend angestellt und dann muss man noch ganz lange, lalala, und dann gibt es ein bisschen Strom. Und viel wird aber auch draußen gemacht, aber es gibt auch eine Küche. Und die ganze Logistik, die läuft über die JPG. Also die JPG kommt mit dem Auto und die bringen einfach alles. Die verpflegen eigentlich logistisch gesehen die ganzen Bataillone und Tabus. So, okay. Ja, das ist schön. Und das sind Hunde, überall in allen Tabus findet man Hunde und alle, also die werden geliebt, die werden gehegt und gepflegt. Ich kann nur kurz spielen. Er ist hier rücken. Als ich da war, hat es eine andere Hündin gegeben, die war so schwanger, aber richtig fett und dick und so, und die kann sich kaum noch bewegen und plötzlich war sie weg. Und alle haben gesagt, ups, jetzt hat sie sich irgendwo, jetzt kommen die Kinder, jetzt kommen sie. Und dann plötzlich kam sie ums Eck, zwei Tage später, ganz schlank und total aufgestellt. Und alle haben die gefeiert, so fast wie wenn die Genossen von der Operation zurückkommen. Dann sind sie losgefahren und haben Fleisch und Knochen und. Die wurde wirklich absolut gefeiert. Und das ist ein Ausdruck auch, oder? Wie das Leben und das Empfinden, die Subjektivität eine ganz, ganz große und wichtige Rolle spielt. So, nicht? Okay. Ja, das ist in einer Stadt in der Nähe des Tabus, so am 25. November, die Demo im Zusammenhang Gewalt gegen Frauen, wo weltweit die Frauen auf die Straße gehen und sie waren dabei, und das MLKP KKÖ, das ist von ihnen eben die Frauenstruktur, die sie am Aufbauen sind, und sie ist eine Kämpferin, und die haben sich alle vermummt, weil klar ist, viel fotografiert wird, und wenn sie zurückgehen in die Türkei und man ihre Bilder hat, dann ist klar, was passiert, dann Ende Kampf, nämlich oder so. Deswegen haben sie sich da vermummt, sind aber dann Teil dieser Mobilisierung in den Städten. Okay. Auf der anderen Seite gibt es noch etwas anderes, das sind Akademien, nennen sie das. Das ist in der kurdischen Bewegung, wie aber auch bei den internationalen Bataillonen oder bei den türkischen Strukturen, revolutionären Strukturen, ist die Frage der Akademie, also der Schulung, ist etwas enorm Wichtiges. Wenn man zum Beispiel sich der JPG oder JPG anschließen will, dann sind die ersten 6 Monate bestehen aus Schulung, nicht nur militärisch, das auch, aber vor allem auch in der Sprache, aber auch die ganze Frage der Geschichte, der Philosophie und. Also die ganzen Bildungsfragen sind enorm wichtig, und das ist aber auch in den Tabus. Also ich im Tabu von dem LKP war, da sind diejenigen, die von einer Operation zurückgekommen war und die sind dann jeden Nachmittag verschwunden und da gab es Schulungen, gab es Diskussionen über was ist ein revolutionärer Wert, was ist Identität, was ist und. Zu ganz, ganz vielen spezifischen Fragen ist das, wird geschult. Ich weiß auch, dass in der kurdischen Bewegung gibt es auch Philosophie, Geografie, Kunstgeschichte. Das ist sehr, sehr breit gefächert. Und das gehört so weit dazu, dass ich von Niebeje-Kommandantin, mit denen ich auch sehr viel zu tun hatte, gehört habe, dass sie auch mobile Akademien haben. Das heißt, die gehen mit an die Front. Und wenn es möglich ist, wird an der Front dann zum Beispiel über die Frage der Frau, die Rolle der Frau, in der Gesellschaft, zum Beispiel, oder im militärischen Bereich und, dass das dann diskutiert wird, dass dazu auch geschult wird. Und ich habe dann eine dieser Kommandantinnen gefragt, also vor allem eine, mit der ich zu tun hatte, wie geht ihr eigentlich mit der Verarbeitung um, was die Leute da erleben, weil das sind traumatische Erfahrungen, die gemacht werden, das darf man überhaupt nicht unterschätzen, was es bedeutet, mit diesen ganzen auch Sprengfallen und der Form auch der Brutalisierung, noch weitere Brutalisierung des Krieges durch Daesh, diese barbarischen Formen noch zusätzlich, dass sie natürlich Spuren hinterlassen. Und sie haben dann gesagt, das Beste, was wir machen können, ist neben dem, dass man viel Ruhephasen einsetzen muss, aber ist auch, dass wir mobile Akademien haben und man viel diskutiert, dass man eben schult, dass man sich inhaltlich weiterentwickelt, um zu wissen, warum bin ich hier, warum mache ich das und so weiter. Also dass eigentlich die Frage des Bewusstseins und der Bildung des Bewusstseins eine der besten Mittel ist, um gegen Trauma anzugehen, dann an der Kriegsfront selber. Das war eine Antwort und mich fand es eine interessante Herangehensweise, dass man eben versucht, über nicht einfach rein militärisch, sondern das Militärische mit der Frage der Perspektive und der Veränderung auch des Menschen in der Gesellschaft selber, das verbindet, so eng verknüpft. Ja, das ist, was ich da noch sagen wollte. Ja, das ist auch die Reise an die Front. Wie gesagt, das ist durch eine der Städte an die Front. Das sind Gefallene und eben wie, die sind im täglichen Leben, die sind überall. Das ist sehr beeindruckend, okay? Das ist eine dieser Frauen, wo ich euch erzählt habe, die beschützt ihr Quartier. Das ist auf der Reise, sieht man, wie nahe die türkische Grenze ist. Das ist ein Grenzposten von der Türkei. Da oben, das ist alles sehr eng, sehr nahe. Ihr seht auch ein bisschen so die Landschaft. Okay. Das ist der Öl, also das ist natürlich, Rojava hat sehr, sehr qualitativ hochstehendes Öl. Und es ist klar, dass allen klar, dass die Amerikaner wie alle anderen auch Imperialisten natürlich daran interessiert sind, an dieses Öl ranzukommen. Und das wird, auch wenn die bombardieren, das ist klar, es wird um das gehen, um die Frage des Profits. Und sie haben aber einen anderen Umgang, und zwar sagen sie, wir müssen der Natur schauen. Es gibt auch eine Selbstbestimmung der Natur, wie sie wächst, und wir nehmen so viel Öl, wie wir brauchen, aber nicht für den Profit. Das ist sicher eine Errungenschaft. So sieht die Landschaft aus, also auf dem Weg an die Front. Und wenn man jetzt so guckt, das ist eine, also jetzt rein vom Militär, taktischen her gesehen, ist eine Sache ist Kobane, eine Sache ist in der Stadt der Kampf, der Straßenhäuserkampf auch gegen Daesh, oder in der Strategie, und dann diese Landschaften, wo man keine Deckung hat, wo eine ganz andere Strategie der Kriegsführung eingesetzt werden muss. Okay. Da fahren wir vorbei, das war früher Daesh und das wird natürlich dann alles tag von ihnen kaputt gemacht, logischerweise. Ja. So sieht es auf dem Weg aus, das sind diese arabischen Dörfer, also vor allem waren jetzt in diesen dürfen hier die arabischen Leute, und man muss sich auch die Frage eben der Errungenschaft der Frau und der Bedeutung der Frauenrevolution so vorstellen. Ihr seht zum Beispiel die Fenster da, die sind ganz klein. Und natürlich ist das jetzt praktisch, weil man die als Schießscharten und so benutzen kann. Aber die waren auch gemacht, damit man die Frauen, die in den Häusern waren, nicht sehen darf. Also der Unterschied, der Sprung zwischen den Frauen, die so gehalten worden sind, und der stolzen Jebeje, der Kampf, den die Frauen da führen und als eigene politische wie militärische Kraft, das sind Welten, die dazwischen liegen. Und trotzdem ist es auf diesem Flecken, wo dieser Prozess hat stattfinden können, diese Erde. Ja. Es war lustig, das kann ich eine lustige Anekdote erzählen, weil wir hatten unsere Front nicht gefunden, wir hatten uns verloren und wir waren da unterwegs und das war ziemlich gefährlich, weil wir waren natürlich in Daesh-Gebiet geraten und viel zu nahe an der Frontlinie, wo Daesh waren, und ich habe schon gemerkt, dass der Kommandant des Taburs und sein Chauffeur, sagen wir es mal so, die wurden immer nervöser und so, und ich mich eigentlich nicht. Und wir hatten da vorne waren so drei Handgranaten, die gelegen sind, und ich habe gedacht, ja, ich meine, wenn wir jetzt irgendwie beschossen werden oder hops gehen oder so, dann sind wir wenigstens ganz weg, oder? Weil wir haben ja noch drei Handgranaten, die da immer so dung, dung, dung vorne im Auto lagen. Und wir haben das gesucht und gesucht und gesucht, und wir haben sie nicht gefunden, und es war wirklich, man hat gemerkt, es gab kein Leben mehr, es gab nichts mehr da, aber wir mussten die finden, weil wir wollten an die Front von der Melekapé. Und plötzlich haben wir von Weitem gesehen, da könnte was sein, weil es hat so ausgesehen wie ein Tabur in der Front, an der Front. Und dann sind wir da hingefahren und dann wurden die noch nervöser, weil sie plötzlich nämlich gemerkt haben, ups, das sind gar nicht unsere, sondern das waren, ich nannte sie die wilden Kerle. Wir sind hingefahren und da konnten sie nicht mehr, wir konnten nicht mehr zurück. Und die haben da ihre Kalasch genommen und den Gurt, also den Patronending angezogen und so. Und dann sind wir auf die gestoßen. Und das war ein kleines Bataillon, auch unter JPG-Führung und so, aber die Verrückten. Die waren überhaupt nicht diszipliniert, die waren ganz wild, so wirklich wilde Kerle, und hatten total Freude, als wir da hingekommen sind, und mein Fotoapparat war sowieso gleich annektiert, und sie haben uns alle ihre Waffen gezeigt und mit allen ihren Errungenschaften, was sie da den Daesh weggenommen haben und so, und dann haben sie uns noch Tee gemacht und die anderen waren dann ein bisschen beruhigter und so, aber ich muss sagen, ich fand das wirklich schön zu sehen, dass es da auch diese wilden Kerle gibt. Das sind bei uns, sind es so, die in den proletarischen Vierteln, die so die Straßengangs. So haben sie auf mich gewirkt, einfach jetzt auf Rojava und auf Kampf oder so. Und der eine, der in der Mitte mit der braunen Lederjacke, der kommt aus Brüssel, also aus Belgien, und hat Französisch geredet. Das ist also einer, der nicht zu Daesh gegangen ist, sondern auf die richtige Seite. Und der hat mir dann erzählt, der konnte Französisch, das war für mich praktisch. Dann hat er mir erzählt, er sei über Paris gefahren, dahin. Aber das mache er nicht mehr, weil Paris, das sei total gefährlich. Er sei ins arabische Viertel gegangen, da sei ihm alles geklaut worden. Er würde nie mehr dahin gehen. Und da hinten hat man gehört, wie Daesh geschossen hat und ich weiß nicht was. Und er fand Paris gefährlich. Das war wirklich lustig. Okay, war. Ja, das ist er eben. Ja. Und wir waren natürlich die Gelegenheit, Abwechslung und wir kriegten Tee und nochmals Tee und so. Okay. Und dann haben sie uns ihre Sachen gezeigt. Und das ist ein Säbel, den haben sie Daesh weggenommen. Das sind die klassischen, wo sie hätten. Ja. Und sie haben dann ganz viele Sachen. Ich habe jetzt ganz viele Fotos. Keine Angst. was es ist? Hä?
Ich gehe dann einfach.
Nein, du bleibst. Du mahnst mich, das ist gut. Wenn man unterwegs ist, da hat es Checkpoint, man kann also nicht einfach in ein Auto fahren und steigen und sagen, so, jetzt fahren wir los, das geht nicht. Es ist militärisches Gebiet, man muss einen Schein haben, ein Laissez-passer, man muss jemanden dabei haben, der dann auch durchkommt, sonst hat man Probleme natürlich. Und überall sind diese Checkpoints und alle lassen sich natürlich gerne fotografieren, auch Sie. Das ist auch bei der, auf der Suche nach der Front, okay? Und dann haben wir dann einen Stützpunkt von JPG gefunden und das war dann unsere Erlösung, weil wir haben gesagt, sorry, wo ist die MLKP-Front? Könnt ihr uns bitte helfen? Und dann haben sie uns dann dahin geführt mit einem ihrer Autos und dann sind wir dann da endlich angekommen. Das ist ein bisschen eine symbolische Aussage. Er hat seine Hand verloren durch eine Sprengung und die in diesem Rehabilitationszentrum in Kobane habe ich viele getroffen, die solche Verstümmelungen hatten und die sich alle irgendwie überlegt haben, wie komme ich da wieder raus? Wie komme ich raus und zu meinen Genossen zurück in den Kampf, zurück an die Front? Und er hat es geschafft. Okay. Das ist auch auf dem Weg, wo wir dann in JPG gefolgt sind. Okay. So sieht es aus, wenn man dahin fährt. Das ist eben nochmals die Genossin, die Kommandantin, das ist die einzige, die ihr Gesicht zeigt. Das ist an der Front jetzt, das ist nicht beim Angriff, die Front wird aufgeteilt, bei den Operationen gibt es die Rückfront und der Angriff, das war jetzt nicht die Angriff, sondern der Stützpunkt, wo die den Angriff machen, dann danach zurückkommen. Das ist auch etwas, kann ich nochmal etwas erzählen. Das ist so das klassische Auto, das die Amerikaner auch haben, wo man wo gepanzert ist, geschützt ist und dann kann man in das Kriegsgeschehen reinfahren und die Verletzten rausholen, weil es ist klar, dass man lässt niemanden zurück. Ob tot oder lebendig, man gehört zusammen, es ist ein gemeinsamer Kampf, es ist ein kollektiver Kampf und dieses Auto ermöglicht, dass man die Leute holen kann, die entweder eben verletzt sind oder gefallen. Und in diesem Auto, wo oben JPG steht, saßen drei Typen, so wie wirklich wie im Kino, mit Sonnenbrille und offenem Hemd und so und hatten sich da eingerichtet, wie wenn sie in einem Wohnmobil sein würden. Und es waren Amerikaner, ein Kanadier und ein Engländer. Und ich habe gesagt, ah, kann ich euch interviewen und so? Ja, ja, klar, kannst du. Und der eine, der Amerikaner, ich habe dann gesagt, wie kommt ihr her, was macht ihr hier? Und dann haben sie alle drei gesagt, wir haben gesehen, wie Daesh die Leute headet, also wo sie ja diese Videos gemacht haben. Und wir haben gesagt, ich habe das gelernt, ich war im Krieg, ich war im Irakkrieg, ich war in Afghanistan, ich kann das. Ich sitze in Amerika rum, als Veteran bin ich sowieso das Letzte. Also gehe ich dahin und ich kämpfe gegen Daesh. Und dann habe ich gemerkt, aha, hier gibt es noch was anderes. Und er kommt aus einer republikanischen Ecke. Hat dann aber über die Schulung und über das Leben da gemerkt, dass es noch anderes gibt als jetzt nur den Kampf, den Krieg gegen Daesh. Und der Kanadier hat gesagt, er hätte von Rojava gehört. Und für ihn auch, er hat gesehen, wie Daesh, also immer diese Videos, und dass er da hingegangen ist und für die Revolution und der Engländer ähnlich, oder? Und ich wurde immer wieder gefragt, ja, zum Beispiel bei den Lions gibt es viele, die kommen nur, weil sie den Krieg wollen. Und das waren für mich jetzt wie drei Beispiele. Es gibt sicher, die gibt es auch, bin ich überzeugt. Aber es gibt auch etwas anderes, nämlich dass mit den Menschen etwas passiert, wenn sie da hingehen, weil sie in die Akademien gehen, weil sie das Leben an der Front, das Gemeinsame erleben und dann passiert etwas in ihrem Kopf. Und ich denke, dass das etwas Positives ist. Okay. Was man sonst sehen muss, ist die Verschärfung der Krise und der Kriege. Die Ursache und die Wirkung, die liegt so nahe beieinander. Wir müssen nicht mehr lange ideologisch erklären, was da passiert. Es ist fassbar, was passiert. Der Krieg, die Flucht und die Wirkung in der EU als Projekt, wie das zusammenbricht und diese ganzen Zusammenhänge, die siehst du. Du siehst das eine und du kannst diese Ketten sehen, oder? Und das ist etwas, was wir aufgreifen müssen und wo wir aufstehen müssen. Wir müssen uns, ob du hier oder dahin gehst, das ist eine Wahl, die du treffen kannst. Aber was wir nicht machen können, ist, dass wir das nicht als unsere Verantwortung, als revolutionäre Kräfte nicht wahrnehmen und uns nicht überlegen, was wir wirklich machen müssen. Ob du das hier machst oder da. Ich denke, wenn du dahin gehst, und es gibt viele, die dahin gehen, weil du einen ganz konkreten Kampf unterstützt, du lernst da was, du lernst, sei es mit den Waffen, ideologisch das alles, was wir heute gehört haben, und das kannst du hier gebrauchen. Das bin ich überzeugt davon. Ich sage nicht, ich eröffne kein Rekrutierungsbüro und sage, jetzt gehen wir alle dahin. Das mache ich nicht. Aber wir können lernen von dem, was da passiert. Und das müssen, meiner Meinung nach, ist das ein Schatz. Wenn wir den verstauben lassen, dann können wir sagen, okay, wir haben hier, wir kennen das, wir haben das gesehen, die Zusammenhänge sind schon lange bekannt. Aber die revolutionäre Linke, die klassenkämpferische Linke in Europa ist in der Defensive. Da passiert nichts. Und das müssen wir ändern. Und die Frage ist, jeder muss auf seine Art und Weise mit seinen Strukturen überlegen, wie wir das verändern. Aber wir müssen das machen. Was ich denke, was wir uns auch bewusst sein müssen, ist, dass die Geschichte besteht aus Etappen. Es ist kein linearer Verlauf. Vieles verändert sich. Die historischen Phasen, in der man sich befindet, sollte man versuchen zu erkennen und zu erkennen auch, was sind jetzt die Anforderungen, was ist die Bedingung der Krise oder der Kämpfe und was sind die Schwierigkeiten darin. Und wenn wir dann historisch schauen gehen, wo fanden, warum, welche Strategien statt und waren sie erfolgreich, wenn sie erfolgreich waren, warum waren sie erfolgreich, können wir damit etwas anfangen oder nicht? Das ist eine Methode, die können wir auch anwenden. Und in diesem Sinne, wenn du dahin gehst, kannst du tatsächlich viel lernen. Was ist etwas, was für mich jetzt zum Beispiel dazugehört?
Man war jetzt auch relativ lang und eindrücklich. Und so, wenn jetzt am Ende. Herzlichen Dank dir.